¿Qué onda?
¿Qué onda? ¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hola und Tag und willkommen zum Onda-Info. Diese Nummer 205 ist mal wieder rappelvoll und zwar mit folgenden Themen. Unsere diesjährige Reihe über alles, was mit dem Thema Ressourcen in Lateinamerika zu tun hat, startet in diesem Info mit einem großen Tusch. Und mit dem Beitrag Billigfleisch und Biosprit Soja nun nicht am Beispiel Paraguay. Des Weiteren haben wir uns mit einer Augenzeugin der Wahl in El Salvador unterhalten. Die FMLN Mauricio Funes und was passiert nun? Aber zunächst haben wir einige Meldungen für euch. In Brasilien weiß Präsident Lula scheinbar nicht, was er nun will mit dem Regenwald. In Mexiko fand das 11. feministische Treffen Lateinamerikas und der Karibik statt, zwischen Tradition und Diversität. Außerdem Ecuador. Auch hier schien Präsident Correa lange Zeit nicht zu wissen, was er will. Doch inzwischen wird klar, dass er Bergbau dem Umweltschutz vorzieht. Aber die Bauern in den betroffenen Gebieten sind erfinderisch, was ihren Widerstand angeht. Naja, und jetzt nicht mehr groß Musik, es geht gleich los.
In Brasilien soll ein neues Forstgesetz erlassen werden. Ziel des Gesetzentwurfs von Agrarminister Reinhold Stefanes ist aber nicht der Schutz des tropischen Regenwaldes, sondern der Schutz der Agrarproduzenten. Diese sollen ungestört in Gebieten abholzen dürfen, die bisher unter Schutz standen. Zentraler Punkt des von Stefanes im November 2008 vorgelegten Gesetzentwurfs ist die erleichterte Freigabe weiterer Flächen im Amazonasgebiet zur Rodung. Den Besitzern von Farmen würde erlaubt, 50% anstatt wie bisher 20% ihres Landes abzuholzen. Anpflanzungen von nicht heimischen Arten wie Ölpalmen und Eukalyptus würden außerdem zugelassen. Zudem sieht der Entwurf vor, in der Vergangenheit vorgenommene illegale Rodungen nicht strafrechtlich zu verfolgen. Nach heftigen Protesten von Umweltorganisationen und kritischen Stimmen in der Zivilbevölkerung im Dezember vergangenen Jahres wurde die Abstimmung über das Gesetz in der brasilianischen Abgeordnetenkammer vorerst auf Juli 2009 vertagt. Vor wenigen Tagen legte Stefanes einen neuen Gesetzentwurf vor, der weiterhin vorsieht, landwirtschaftliche Aktivitäten und Viehzucht in bisher geschützten Bereichen zu erlauben. Dies bedeutet die Aufhebung der bisherigen Waldschutzgebiete in Tälern, an Flussläufen und auf Bergkuppen. Umweltschutzorganisationen fordern den Erhalt der Schutzgebiete und setzen sich dafür ein, dass illegale Abholzungen mit einem Jahr Gefängnis bestraft werden. Der Waldschutzexperte Tobias Riedl der Umweltorganisation Greenpeace bezeichnete den Gesetzentwurf als Desaster für den Regenwald am Amazonas, für das globale Klima und den Erhalt der Artenvielfalt. Ob der Entwurf bis Juli noch zu kippen ist oder der brasilianische Präsident sein Veto einlegt, bleibt abzuwarten. Immerhin hat Lula Mitte Februar ein Gesetz erlassen, das 6,5 Millionen Hektar des amazonischen Regenwaldes unter Schutz stellt. Dies entspricht in etwa der doppelten Fläche Belgiens.
Feministisches Treffen in Mexiko. Zwischen Abgrenzung und Diversität. Eine der stärksten Wirkungen, die fundamentalistisches Denken hinterlässt, ist die Konstruktion einer einzigen Art und Weise, Frau zu sein. Damit werden schwarze, indigene, alte und behinderte Frauen ausgeschlossen. Es ist scheinbar auch für feministische Bewegungen manchmal schwer anzuerkennen, dass es andere Möglichkeiten gibt, Frau zu sein. So eine junge bisexuelle Feministin auf dem diesjährigen feministischen Treffen Lateinamerikas und der Karibik. Sie bezog sich dabei auf Bisexuelle, Travestis, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle. Auch dieses Jahr auf dem Treffen in Mexiko, dessen Thema bezeichnenderweise Fundamentalismen war, kritisierten vor allem Transfrauen, dass sie teilweise als Männer wahrgenommen und dazu aufgefordert wurden, Seminare zu verlassen.
Nosotros como ciudadanas de cada país tenemos mucho derecho y en la cual estamos siendo violentadas
Wir haben unsere Rechte als Bürgerinnen. In diesen Rechten fühlen wir uns aber auf dem Treffen verletzt, auf einem feministischen Treffen, wo Lesben, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender, Travestis und Intersexuelle teilnehmen. Hier gibt es eine unglaubliche Vielfalt der Identitäten, die aber nicht respektiert werden. Zum Beispiel indigene Frauen, die auch immer wieder Diskriminierung durch bestimmte feministische Gruppen erleiden, wenn auch nicht durch alle. Einige unterstützen uns auch.
So die Transaktivistin Charlotte aus Nicaragua. Immerhin ist das 11. feministische Treffen Lateinamerikas und der Karibik das erste mit einer sichtbaren Präsenz von Transfrauen und ebenfalls das erste, auf dem der Zusammenhang von Geschlechtsidentitäten und Feminismus debattiert wurde. Es waren die Transfrauen, die eingefordert hatten, die Diskussion zu öffnen und sich mit Körper und Identitäten auseinanderzusetzen. Die Debatte war ein voller Erfolg. Mehr als 40 Frauen aller Identitäten und aus den verschiedensten Regionen Lateinamerikas und der Karibik nahmen daran teil. In diesem durchaus heftigen Dialog standen vor allem die verschiedenen Perspektiven im Mittelpunkt, aus denen die sozialen Realitäten von Frauen und vor allem von Transfrauen kritisiert werden. Die Mehrheit der Teilnehmerinnen war sich einig, dass der Feminismus durch die Perspektive der Transbewegung bereichert wird und umgekehrt. Angesichts der repressiven Situation in vielen lateinamerikanischen Ländern wollen die Frauen die Reihen schließen und gemeinsam kämpfen. Transaktivistin Glenda aus Mexiko.
Man kann uns nicht trennen, atomisieren. Die rechten Kräfte sind in der Regierung sehr stark, die gerade dabei ist, Gesetze gegen Abtreibung, gegen die Rechte von Frauen, Schwulen und Transgender voranzutreiben. Sie werden dabei von transnationalen Konzernen wie Coca-Cola und Pepsi unterstützt, die viel Geld haben. Wir dagegen haben nur unsere Stimme und befinden uns in einer sehr schwierigen Situation. In diesem Sinne denke ich, dass wir Feministinnen, biologische und nicht biologische, uns in diesen schwierigen Zeiten zusammenschließen sollten.
Anders als im Nachbarland Peru sind die Bodenschätze Ecuadors noch weitgehend unerschlossen. Erst seit den 1990er Jahren finden zahlreiche Probebohrungen statt, wie zum Beispiel in der Intac-Region, die nordwestlich der Hauptstadt Quito liegt. Hier finden sich subtropische Regenwälder und wolkenverhangene Nebelwälder auf Höhen um die 2000 Meter. Die japanische Firma Bishi Metals entdeckte hier große Kupfervorkommen. Doch als eine Umweltstudie 1997 nachhaltige Zerstörungen der Umwelt durch den Tagebau prophezeite, so dass Bishi Metals seine Pläne aufgeben musste. Im Jahr 2004 gab es einen erneuten Anlauf, diesmal von der kanadischen Firma Ascendant Copper. Auch sie hatte mit organisierten Protesten zu kämpfen. Doch Ascendant Copper setzte auf Spaltung und Einschüchterung der Bevölkerung sowie Repression. Am 2. Dezember 2006 griff eine von der Firma zusammengestellte paramilitärische Truppe die von der Bevölkerung gebildete Straßensperre mit Reizgas und Schusswaffen an. Die Schüsse wurden in die Luft abgefeuert, dennoch bedeutete der Angriff eine neue Eskalationsstufe. Kurz zuvor war der als links geltende Rafael Correa zum Präsidenten Ecuadors gewählt worden. Er versuchte, soziale Bewegungen an sich zu binden, ohne Investoren und Großkonzerne allzu sehr zu verschrecken, wie eine Rede Correas vom Juni 2008 zeigt. Und wenn wir die größten mineralischen Vorkommen des Landes und der Welt entdecken, die uns aus der Armut holen, dann muss man vielleicht darüber nachdenken, 100 Hektar zu opfern, um aus der Armut zu kommen. Es wird festgelegt, dass in Naturschutzgebieten jede extraktive Gewinnung von nicht erneuerbaren Ressourcen untersagt ist. Nur als Ausnahme und im nationalen Interesse kann der Präsident des Landes den Nationalen Kongress darum bitten, nicht erneuerbare Ressourcen auszubeuten. La autorización para explotar recursos no renovables. Zwar stoppte die Regierung im letzten Jahr zunächst die Probebohrungen sämtlicher Bergbaufirmen und entzog sogar Ascendant Copper die Konzession. Doch inzwischen ist ein neues Bergbaugesetz in Kraft, was den Bau von Minen in bestimmten Fällen erlaubt. Im März diesen Jahres erhielten die ersten zwei Firmen neue Konzessionen. Weitere werden vermutlich bald folgen. Doch für Ascendant Copper, die jetzt Copper Mesa heißt, sieht es noch nicht so rosig aus. Denn wegen des Angriffes vom Dezember 2006 haben drei Betroffene aus der Intac-Region Anzeige erstattet, und zwar in Kanada. Sie beschuldigen Copper Mesa und die Börse in Toronto, mit ihrem Geld den Angriff mitfinanziert bzw. nichts getan zu haben, um Angriffe und Bedrohungen auf die Bauern im Intac zu verhindern. Ihr Anwalt, Murray Klippenstein, sieht zwar wenig Chancen für einen schnellen Erfolg, aber ihm geht es darum, dass die kanadische Regierung Richtlinien für kanadische Firmen erlässt, die im Ausland bislang in einem rechtsfreien Raum agieren. Auch in Ecuador haben die Konzerne von der Regierung wenig zu befürchten. Erst im Februar diesen Jahres bezeichnete Correa den Tagebau durch kanadische Firmen als erfolgreich. Indigene und Umweltschutzgruppen hingegen warnte er vor unfriedlichen Aktionen wie Straßenblockaden. Es sei unverantwortlich, so Correa, diese erstklassigen Gold-, Kupfer- und Silbervorkommen unter der Erde zu lassen. Das lässt für die Indigenas und die Natur in Ecuador wenig Gutes erwarten.
Viva nuestra resistencia! Abajo la minería!
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal. Fleisch. Ein Steak von Aldi, ein Schnitzel von Lidl, einen Döner an der Ecke, eine Wurst vom Grill. Und das alles so günstig. Eigentlich wissen wir ja von einigen Schattenseiten dieses viel Fleisch für wenig Geld. Gammelfleisch, Massentierhaltung, Tierquälerei bei Haltung und Transport. Aber die Art, wie die Menschen in Europa oder in Nordamerika Fleisch verzehren, hat noch ganz andere Auswirkungen. Wir wissen ja vielleicht noch aus der Schule, für ein Kilo Rindfleisch muss etwa die 10-fache Menge pflanzlicher Nahrung in das Tier gepumpt werden. Und wo kommen diese Abermillionen Tonnen Tierfutter her? Zum Beispiel aus Paraguay, zum Beispiel aus Soja. Fragen wir mal nach bei Reto Sonderegger vom Sozialwissenschaftlichen Institut Base IS in Paraguays Hauptstadt Asunción.
50 años atrás, por lo menos la mitad de la superficie de la región oriental estaba aún cubierta con bosque y hoy en día quedan unos.
Vor 50 Jahren war noch die Hälfte der Region bewaldet und heute stehen nur noch hier und da ein paar Fleckchen Wald. Der Boden ist somit dem Wind und dem Regen und auch der enormen Hitze schutzlos ausgeliefert und so verliert er schnell seine Fruchtbarkeit. Außerdem bedeutet die Abholzung einen riesigen Verlust an Biodiversität und auch deswegen muss Jahr für Jahr mehr Agrochemie eingesetzt werden.
Y bueno, y por eso también cada año se tienen que aplicar más de estos agroquímicos, ¿no?
Reto stammt aus der Ostschweiz, hat nach einem Geschichtsstudium eine Ausbildung als Biolandwirt absolviert und arbeitet nun seit ein paar Jahren mit paraguayanischen Kleinbauernfamilien zusammen. Gerade hat er übrigens ein Buch herausgebracht mit dem Titel Sojarepublik Paraguay. Es geht allerdings um mehr als nur um Abholzung, ergänzt Retos Kollege Diego Segovia.
Tenemos una destrucción completa de recursos naturales, tala de bosques, contaminación de agua, suelo, aire. Hablar de agronegocios en Paraguay es fundamentalmente hablar de soja.
Wir haben es mit einer kompletten Zerstörung der natürlichen Ressourcen zu tun. Wälder werden großflächig abgeholzt, Wasser und Böden werden vergiftet. 95% der hier angebauten Soja ist gentechnisch manipuliert, die wiederum extrem abhängig ist von Agrochemie. Die Kleinbauern, die neben der Soja wohnen, werden vertrieben durch die Zerstörung der Natur. Sie können das Wasser nicht mehr trinken, ihr Vieh stirbt, ihre Felder werden verseucht, weil der Wind die Giftstoffe herübertreibt. Sie werden krank und ihre Kinder sterben. Das zwingt die Bauern, ihre Felder aufzugeben und in die Städte zu migrieren.
Porque la deriva, el viento lleva los venenos y se enfermen y mueran sus hijos por intoxicación con agrotóxico. Obliga a las poblaciones campesinas a desplazarse hacia las ciudades.
Schauen wir doch mal in Retos Buch, Sojarepublik Paraguay. Das Land ist mittlerweile der viertgrößte Produzent der Welt. 40% der gesamten landwirtschaftlichen Produktion ist Soja. Annähernd 3 Millionen Hektar sind ausschließlich für die Soja-Monokulturen reserviert. 3 Millionen Hektar, wie viel ist denn das? 100 Hektar sind 1 Quadratkilometer. Also 30.000. Das ist fast so groß wie Nordrhein-Westfalen.
Wer verdient denn jetzt eigentlich an der Soja? Die Beschäftigten wahrscheinlich. Der Staat über Steuereinnahmen. Und von den Steuereinnahmen dann doch sicherlich auch die Bevölkerung, oder?
An Soja verdienen die Beschäftigten gerade 100 Dollar im Monat. Die Natur wird rücksichtslos ausgebeutet, weil diese Kapitalisten nicht die geringste soziale Verantwortung für zukünftige Generationen übernehmen. Sie verseuchen den Boden und die Umwelt mit Pestiziden. Das sind Kosten, die nie in den Sojapreis einfließen.
Sagt João Stegile von der Landlosenorganisation MST im benachbarten Brasilien. Und auch Paraguay kassiert von den Sojaunternehmern nichts. Soja, der größte Wirtschaftsfaktor Paraguays, und dennoch ist kein Geld da für Schulen, für Krankenhäuser, für vernünftige Straßen oder für die Förderung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Mehr noch, nicht nur die ökologischen Folgen des Sojabooms sind gewaltig. Kleinbauern werden vertrieben, kriminalisiert oder ermordet. Die Armut auf dem Land zwingt vor allem Jugendliche zur Migration, nach Asunción, nach Argentinien, in die USA, nach Spanien. Und das ist noch lange nicht das Ende. Aus Soja kann nämlich auch Biosprit gemacht werden, toll in Zeiten des Klimawandels. Nach Schätzungen der Sojaindustrie würden sich in Paraguay noch einmal eine Fläche wie Nordrhein-Westfalen problemlos für den Sojaanbau eignen. Und dann? Ich recherchiere mal Geschichtliches im Internet.
34 Jahre Militärdiktatur, ein gewisser General Strössner, unterstützt von den USA. Krieg gegen die aufständische Landbevölkerung, die wird vertrieben, verhaftet, ermordet. Verscherben der frei gewordenen Flächen und von Staatsbesitz an Günstlinge von Strössner und an Investoren aus dem Ausland. In Paraguay besitzen wenige Großgrundbesitzer 90% des fruchtbaren Landes. Die machen also in Soja.
1989, Ende der Diktatur, Beginn der neoliberalen Epoche. Der Norden fördert und finanziert über die Weltbank eine marktorientierte Landreform. Landumverteilung und staatliches Engagement in der Landwirtschaft sind tabu. Schön für den Großgrundbesitz, denn
der Zugang zu Land als Basis landwirtschaftlicher Aktivitäten wird auch dem Markt überlassen. Staat und Geberländer sollen einzig geeignete Rahmenbedingungen für die Privatwirtschaft schaffen bzw. dies fördern. So werden Kleinbäuerinnen und ländliche Arme, eigentlich Zielgruppe ländlicher Entwicklung, aus dem Zentrum der Entwicklungsbemühungen gedrängt.
Schreibt Roman Herre von FIAN Deutschland im Bericht »Schöne neue Landwirtschaft« über die Politik der Weltbank. Aber was wird denn eigentlich in Lateinamerika entwickelt? Die ökologischen Folgen sind, wie gesagt, katastrophal. Weder auf dem Land noch in der Stadt gibt es für die Menschen eine Perspektive. Selbst die Menschenrechte zählen kaum noch etwas. Aber der Gewinn entwickelt sich für die Großgrundbesitzer. Die schmieren Politiker, Richter, die Polizei, kaufen den verarmten Bauern Stimmen ab, investieren in Privatarmeen und Auftragsmorde. Längst nicht nur in Paraguay, auch in Kolumbien, Brasilien, Guatemala. Und an diesem System verdienen auch europäische und nordamerikanische Unternehmen. Wer liefert das genmanipulierte Saatgut, die Düngemittel, die Pestizide? Und wer verdient über großzügige Kredite an der schönen neuen Landwirtschaft Lateinamerikas? Mal wieder ins Internet.
Monsanto liefert das genmanipulierte Saatgut. Cargill hat einen eigenen Hafen in Asunción. Bayer ist in Paraguay, BASF ist in Paraguay. Und Friends of the Earth sagen, die Deutsche Bank sei größter europäischer Finanzier von Agrosprit-Projekten in Lateinamerika.
Ein eingespieltes System zwischen Lateinamerikas dünner Oberschicht, der Weltbank und transnationalen Unternehmen. Europas Verbraucher freuen sich über günstige Preise, aber nicht unbedingt darüber, wodurch diese Preise erkauft werden. Lange wird das wohl auch nicht mehr gut gehen. In Paraguay hat die Regierung des neu gewählten Präsidenten Fernando Lugo immerhin zaghaft damit begonnen, Land an Kleinbauernfamilien zu verteilen. Teil eines Versprechens, generell einen Wandel herbeizuführen. Die Kraft der sozialen Bewegungen des Kontinents ist außerdem ungebrochen, auch gegenüber den linken und linksreformistischen Regierungen, die Zug um Zug in Lateinamerika an die Macht kommen. João Stegile von der Landlosenbewegung MST in Brasilien erwartet vom Norden, diese Prozesse zu unterstützen, statt sie, wie in der Vergangenheit, zu torpedieren. Für die nächsten Jahre prophezeit er jedenfalls,
in den nächsten 4 oder 5 Jahren werden wir erleben, dass sich die Bauern überall in der dritten Welt erheben werden. Wir hoffen und erwarten, dass ihr in Europa uns dabei nicht allein lasst. Es wird neue Führungsfiguren, neue Strategien, neue Mittel geben, und es wird sich viel verändern. Daran haben wir nicht den geringsten Zweifel. Achten Sie auf Ihre Gesundheit, denn in den nächsten Jahren werden Ihre Augen große Veränderungen sehen.
In den Präsidentschaftswahlen in El Salvador letzten Sonntag siegte der linke Kandidat der FMLN Mauricio Funes. Funes, ehemaliger Fernsehjournalist, war der erste aus der FMLN, der nicht als Guerillero gekämpft hat. Er gewann 51% der Stimmen. Die restlichen Stimmen gingen zum rechten Kandidaten der Arena-Partei. Der Sieg der FMLN markierte eine Wende nach 2 Jahrzehnten Herrschaft durch die rechten Parteien in El Salvador. Eine von den rechten Parteien El Salvadors war die von der USA unterstützte Militärregierung, wogegen die FMLN, ein ehemaliges Bündnis von Guerillas, seit den 80er Jahren gekämpft hat. Mehr als 70.000 Menschen wurden in dieser Zeit umgebracht, die überwiegende Mehrheit durch die Militärregierung und ihre paramilitärischen Einheiten. Funes will einen relativ moderaten Kurs in seinen zukünftigen Beziehungen zu den USA einschlagen. Mehr als 1,5 Millionen Salvadoreños leben in den USA. Eine beträchtliche Menge der Menschen in El Salvador leben von Einkünften ihrer Familienangehörige, die in den USA arbeiten. Roberto Lovato, freier Redakteur der Online-Zeitschrift New America Media und Blogger, ist Sohn salvadoreanischer Einwanderer und lebt in den USA. Er war gerade in El Salvador, nachdem die Wahlergebnisse veröffentlicht wurden. Es herrschte ein Jubel in den Straßen wie nach dem Sieg von Präsidenten Obama, berichtete Lovato auf Democracy Now! Es waren zahlreiche Ausländer dort, die das historische Moment miterlebt haben. Gisela Volz, Fahrerin aus Nürnberg, reiste mit 2 anderen deutschen Aktivistinnen dorthin, um sich als Wahlbeobachterinnen zu betätigen. Ich hatte die Gelegenheit, mit Frau Volz am Telefon sprechen zu können. Wie würdest du die generelle Stimmung beschreiben?
Also an dem Sonntag waren eigentlich die Mehrheit der Menschen war eigentlich total überrascht, dass die Rente doch wirklich einen deutlichen Vorsprung, immerhin von 3%, gewonnen hat. Und das, was eigentlich am meisten überrascht hat, war, dass noch in derselben Nacht, am Sonntagnacht um kurz vor 12, der Präsidentschaftskandidat der Arena-Partei, Rodrigo Ávila, tatsächlich den Wahlsieg der Frente akzeptiert hat. War wirklich das Erstaunliche, die Leute waren hier irgendwie fast wie im Schock, weil jeder war nicht darauf eingestellt, dass ab Montag man dann ja auf die Plaza Civica, also auf den Platz vor dem Nationalpalast im Zentrum von San Salvador in der Hauptstadt, dass man da hingehen muss, um eben einzufordern, dass die Arena den Wahlsieg der Frente anerkennt. Aber die haben das noch in derselben Nacht eben anerkannt und das war nicht das Erstaunliche. Und wenn man jetzt noch Leute fragt, die können es eigentlich immer noch nicht so richtig fassen, dass tatsächlich das jetzt ohne große Proteste, auch ohne größere gewaltsame Auseinandersetzungen, die waren jetzt einfach so wirklich sehr geordnet und ohne großen Streit, dass das einfach so abgelaufen ist. A veces creo que no pasa nada y algo afecta mi alma. Dann war ich vor 5 Jahren hier und da war der Kandidat der FMLN, der Shafi Kandal, der das ja jetzt leider auch nicht mehr erleben kann. Und da waren natürlich auch die Umstände außenpolitisch ganz anders. Also es gab nicht den Linksruck in Lateinamerika, es gab nicht Obama in den USA. Und es ist natürlich jetzt die Zeit, auch wo klar war, wenn nicht jetzt, dann nie.
das Land zu verändern und zu verbessern. Ich denke, es wird auch viele Retraumatisierung geben. Es gab auch Menschen, die nicht auf die Straße wollten, weil sie so viele Erinnerungen wieder bekamen. Und es gab natürlich auch sehr viele Tränen und viele Erinnerungen an den Tag. Und es war eigentlich auch so persönlich das Bewegendste, wenn man auch an die ganzen Schicksale denkt, die dahinter stehen. Es gab halt im Vorfeld zu den Wahlen, vor den Wahlen, da praktisch im Fernsehen, im Radio, in den großen Zeitungen, wirklich eine Angst- und Schmutzkampagne, vor allem, dass eben die Fremde, wenn die Fremde gewinnt, dann wird es ein Satellitenstaat von Venezuela, von Hugo Chavez, und ja, Chavez wird dann bestimmen, was mit El Salvador abläuft. Es gab auch wieder Einschüchterungsversuche, dass wenn die Fremde gewinnt, dass dann eben die USA mit der Rückzahlung der Remessas, also der Überweisungen von den Familienangehörigen, die in den USA arbeiten und eigentlich hier den Großteil der Wirtschaft tragen oder der Menschen mitfinanzieren, dass es da eben Probleme geben wird. Dann wurde auch der Vizepräsidentschaftskandidat Sanchez Serin, ein ehemaliger Kommandante noch aus dem Bürgerkrieg von der Frente, der also für eine sehr deutliche linke orthodoxe Linie auch steht, dem wurde eben vorgeworfen, dass er für Tausende von Toten verantwortlich ist während des Bürgerkrieges. Der wurde dann wirklich mit normalen kriminellen Mördern gleichgestellt und noch also verteufelt. Also es war schon eine ziemliche Angst- und Schmutzkampagne gewesen. Es gab auch wieder wie bei allen Wahlen vorher in den großen Maquilas, also in den Fabriken, die für den Weltmarkt produzieren, oder auch in den salvadorianischen Unternehmen, die den reichen Familien gehören, aus der Oberschicht. Da gab es also auch wieder Einschüchterungsversuche gegenüber den Arbeiterinnen und Arbeitern, dass wenn eben die Fremde gewinnt am Montag, dann bräuchten sie halt gar nicht mehr kommen, weil dann wird sowieso die Fabrik zugemacht oder sie verlieren alle ihren Arbeitsplatz. Und haben eben diese Angst- und Schmutzkampagne der Arena eben nicht mehr geglaubt und haben gegen die Angst gestimmt. Und das ist, denke ich, wirklich war ein wichtiger Faktor, dass die Leute sich einfach nicht mehr haben einschüchtern lassen. Wird nicht einfach werden, auch nicht für die fremde Regierung angesichts der ökonomischen und finanziellen Krise in der Welt, die natürlich auch hier in El Salvador ganz massiv zu spüren ist. Aber ich denke, wenigstens ein paar Schritte in eine Richtung kann die fremde Regierung schon machen, dass eben die Mehrheit der Bevölkerung doch mehr Zukunftschancen hat.
Vielen Dank. Das war Gisela Volz, Pfarrerin aus Nürnberg. Ich bin sehr begeistert, was die Zukunft dort bringt.
Ahora que es de día, la libertad impera, vivamos bien unidos en solo una bandera. Ahí viene el sol brillando y con el nuevo amanecer, guía nuestro camino para siempre vencer.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.